ist runtergefahren. Okay. Also, wir sind im Moment dabei, uns mit Matrix und Vektorrechnung zu befassen. Und ich hatte gesagt, es gibt einfach zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist die, dass man nur auf ein paar Basisstrukturen operiert. Und das heißt, ich muss bei jedem einzelnen Algorithmus sehr detailliert alles ausprogrammieren. Die Alternative ist, dass ich mir eine Bibliothek mit sehr mächtigen Funktionen bereitstelle. Das kostet Arbeit, da muss ich schon ganz schön viel investieren. Aber dann kann ich das bei den einzelnen Applikationen nutzen und kann dort sehr kompakt und sehr knapp programmieren. Was wir gemacht haben jetzt war, wir haben zumindest andeutungsweise uns angesehen, was würde ich denn in so eine Bibliothek alles reinpacken. Das war in keinster Weise erschöpfend, das waren aber einige illustrierende Beispiele, wie man so eine Bibliothek dann aufbauen würde. So, wie gesagt, das war nicht erschöpfend. Wir bräuchten in der Praxis noch eine ganze Menge weiterer Funktionen, aber ich will da jetzt nicht im Detail drauf rumreiten, weil das ist dann auch irgendwann langweilig, wenn man stundenlang sich solche Bibliotheken zusammenbastelt. Auf der anderen Seite haben wir dann noch gezeigt, dass man ein paar elementare Algorithmen der linearen Algebra ganz gut so betreiben kann. Man kann zum Beispiel Matrixprodukt steht halt dann einfach da. Machen wir bitte, also wenn Sie A mal B gleich C, also Matrix C berechnen wollen, dann steht halt dort, und C ist eine Matrix, dann geben Sie an die Domains von A bis B und C bis D und dann sagen Sie einfach um jedes einzelne Element, IJ ist belegt mit Zeile I von A mal Spalte J von B. Und das war es dann auch schon. Ja, das heißt, nachdem wir die Vorbereitung gemacht haben, kann man das sehr knapp dann beschreiben. Ich hatte dann noch am Schluss angesprochen, spezielle Matrizen. Und das will ich nur noch mal ganz kurz ansprechen. Spezielle Matrizen. Und das waren zum Beispiel Dreiecksmatrizen. Also eine untere Dreiecksmatrix, wo die obere Hälfte, also die ist inklusive Diagonale besetzt. Das ist heute besonders schlecht. Sieht das nur bei mir so schlimm aus oder bei Ihnen auch? Also ich habe das Gefühl, das Ding ist heute überhaupt nicht.
Ist schon sehr schlecht kalibriert heute.
Aber gut.
Kann ich daneben, oder?
Ja, das ist ein bisschen. Der kriegt keine geraden Strichen. Also ich meine, ich bin ja auch nicht immer geraden Strichen hier, aber die sind schon besonders verwackelt jetzt. So, das heißt, man hat hier Dreiecksmatrizen. Und hier eine Diagonalmatrix. Und da haben wir diskutiert, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können das einfach so machen, dass Sie das als ganz normale Matrix abspeichern und haben Sie halt die ganzen Nullen mit drin. Kann man bei heutigen Rechnern sozusagen, mein Gott, selbst wenn die Matrix 10.000 Einträge hat, dann habe ich 5.000 Nullen da drin. Dann hat man halt da 5.000 Nullen rumstehen, das fällt bei 1 GB Hauptspeicher nicht so weh. 5K, wobei es sind nicht 20K, weil es sind immer 4 Bytes oder so. Also 20K bei einer Gigabyte-Maschine als Hauptspeicher tut mir nicht so weh. Auf der anderen Seite ist das Problem, dass diese 5000 Nullen natürlich dann auch in Multiplikationen verarbeitet werden. Das heißt, ich habe dann auch 5000 Multiplikationen da. Ja? Und das tut eigentlich weh. Das heißt, damit ist dann die Alternative, dass man sagt, ich speichere die halt dann wesentlich knapper ab. Das heißt, wenn ich dann sowas habe, wie zum Beispiel diese Diagonalmatrix, die ja genau genommen dann so aussieht, ich habe hier ein Element, hier habe ich zwei Elemente, dann habe ich hier drei Elemente, vier Elemente und so weiter. Ja, das heißt, wenn ich die jetzt umrechne und sage, ich verwandle das in einen langen Array, dann sieht der halt so aus. Hier habe ich ein Element, dann habe ich zwei Elemente, dann habe ich drei Elemente. Ja, das heißt, das Element geht hierhin, die beiden gehen dahin und so weiter. Und wenn Sie sich die Nummerierung anschauen, das hier hat er die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Das heißt, hier steht 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc., wenn ich die Indizes mir überlege. So, und dann ist halt die Frage, wenn ich hier dieses L habe, L und dem entspricht hier ein Array, dann kann ich halt sagen, wenn ich L an der Stelle IJ haben will, und ich weiß ja, dass I größer gleich J sein muss, ja, wenn ich also hier ein Element habe, an der Stelle IJ, wie kann ich das berechnen? Wenn man dann halt ein bisschen schaut, dann ist es halt so, dass ich sage, die Definition L an der Stelle IJ sieht dann halt so aus, dass ich sage, falls gilt erstmal I ist in und dann kommt Rows von L und J ist in, also bitte entschuldigen für diese noch schlimmere Schrift als sonst, aber es ist wirklich etwas sehr schwierig heute mit der Kalibrierung, also ich kriege das sehr schwer hin. Ich bin an meinem Stift immer ein ganz kleines bisschen woanders als der zeichnet, also ich kämpfe hier gerade etwas. Also wenn das so ist, das heißt, ich frage an der Stelle, dann muss ich jetzt auf dieses A, dann kann ich also sagen, ich nehme den Array von L, ja, das hier ist der Array von L, Sie wissen ja, wir haben den Deskriptor, dem liegt ein Array zugrunde. Und das heißt, dann muss ich an dem Array von L, und jetzt wenn Sie ein bisschen rumrechnen, dann stellen Sie fest, was Sie an der Stelle kriegen. Sie kriegen jetzt i mal i plus 1 mal i minus 1 halbe plus j minus 1. So, das heißt, Sie testen erstmal, ob die Indizes legal sind, und dann greifen Sie halt auf dieses Element zu. Das heißt, das entspricht. Dieses Element entspricht dann zum Beispiel dem IJ in der Originalmatrix. Wenn Sie das machen, dann haben Sie eben wirklich mit dem optimalen Platz gearbeitet und Sie müssen nur ein bisschen Arithmetik treiben, um dann hier entsprechend auf die Elemente zugreifen zu können. Sie kriegen die gezielt raus. Das sieht man ziemlich schnell, wenn Sie jetzt die obere Dreiecksmatrix haben, dann ist die Rechnerei ein bisschen lästiger, weil es ist das 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, das kennt man aus meinem Blick, das ist diese berühmte Formel, immer minus 1 halbe. Wenn Sie natürlich n plus n minus 1 plus n minus 2 rechnen müssen, weil die volle Zeile oben ist, dann sieht es ein bisschen anders aus. Der Trick ist natürlich ganz einfach, ich denke, das Ding umgedreht, ich nehme den Index und mache dann das dann von hinten aus, ich nehme n mal n minus 1 halbe minus und dann kommt diese Rechnung und dann bin ich auch im Geschäft. Ja, und das heißt, was ich jetzt erreicht habe, ich habe Speicherplatz optimal. Das heißt, ich habe genau so viele ich habe genau so viele Felder, die ich brauche. Bei der Diagonalmatrix noch besser, da kriege ich genau einen Vektor hin, also genau die Diagonale. Das ist optimal vom Platz her. Und im Übrigen habe ich eben dann optimal die Zugriffe. So, dann kann ich noch, dann muss ich aber die ganzen anderen Operationen noch machen, wenn ich zum Beispiel die i-te Zeile habe, die j-te Spalte, muss ich alles dann entsprechend nochmal neu implementieren. Wie gesagt, wenn ich so diese ganze Bibliothek hochfahre, habe ich dann einen Satz von Hilfsfunktionen, mit denen ich eigentlich sehr effizient arbeiten kann. Und wenn ich jetzt Applikationen anschaue, dann will ich mit Ihnen nur zwei skizzieren. Einfach aus Zeitgründen, wir können da auch nicht mehr machen. Die eine ist die sogenannte Gauss-Elimination. Ich weiß nicht, ob Sie die gemacht haben in der Mathematik, in der linearen Algebra, Lösung von Gleichungssystemen. Ja, das heißt, ich möchte ein Gleichungssystem lösen. Das heißt, ein Gleichungssystem der Form ax gleich b, wobei gilt, a ist eine n kreuz n Matrix, b ist ein Vektor der Länge n, die sind gegeben, und x ist ebenfalls ein Vektor der Länge n, und der ist gesucht, also den soll man finden. So, diese ax gleich b wird normalerweise in zwei Teile zerlegt. Das heißt, wir zerlegen das Problem, zerlegen in zwei Schritte. Schritt 1 ist die sogenannte Dreieckszerlegung. Das heißt, finde drei, eine untere bzw. obere Dreiecksmatrix, Dreiecksmatrizen, L und U, sodass folgendes gilt, L mal U ist gleich A. Dann wird das Produkt von L und U ist A. Und das zweite ist dann Lösung der beiden Dreiecksysteme. Also untere, obere, warum die L und U heißen, ist natürlich lower und das ist upper. Deswegen heißen die, ich weiß, alles im Englischen kommt. Das ist die sogenannte LU-Zerlegung. Ja, deswegen, die Leute nennen die auch alle L und U und deswegen spricht man auch von der sogenannten LU-Zerlegung. Das heißt, es ist ganz typisch, was man hier macht. Also, das heißt, warum macht man das? Der Punkt ist, mit Dreiecksystemen lässt sich ein Gleichungssystem sehr gut auflösen. Das heißt, wir beginnen mal mit Schritt 2. Und nehmen mal Folgendes an, ich habe sowas, das ich lösen möchte, L mal Y gleich B. Wenn ich sowas lösen möchte, dann sieht das ja folgendermaßen aus. Wenn Sie das anschauen, wenn das ist die Dreiecksmatrix, die sieht ja so aus, dann habe ich hier L11, L21, L22, L31, L32, L33 und noch ein L41, L42, L43, L44. Also wenn ich vier Gleichungen habe, wenn ich die jetzt noch multipliziere mit Y1, Y2, Y3, Y4 und also rauskommen B1, B2, B3, B4. Und das Ganze hier, der Rest ist hier 0, das ist eine untere Dreiecksmatrix, dann sieht man sich sehr schnell, wie das aussieht. Dann habe ich ja L11 mal Y1 ist B1, dann habe ich L21 mal Y1 plus L22 mal Y2 ist gleich B2 und so weiter. So kann ich mich da so Stück für Stück durchhacken. Und das heißt, wenn ich mir das dann anschaue, dann sieht das ja folgendermaßen aus. Ich kann daraus ableiten, mein Wert Y1, der ist einfach B1 oder 1 durch L11 mal B1. Dann das Y2, wenn man das jetzt anschaut, wenn man diese Gleichung einfach auflöst, dann kommt an der Stelle raus, das ist 1 durch L22 mal B2 minus L21 mal Y1
Und wenn ich mir das in Allgemeinheit anschaue, dann kommt da einfach für das Y I raus, das ist 1 durch L I I. Also das Diagonalelement mal B I minus. Und jetzt sehen Sie, ich habe immer diese Zeile, und zwar, die geht ja nur bis zu ein Element vor der Diagonale mit dieser Spalte hier. Das heißt, das ist einfach Rho Li mal Y und das dann eingeschränkt auf den Bereich 1 bis I minus 1. Ja, einfach das Skalarprodukt. Und dann sehen Sie schon, unsere Vereinbarung mit dem Skalarprodukt, das heißt, wenn ich einen langen Vektor mit einem kurzen multipliziere, habe ich das Skalarprodukt, das nur den kurzen Teil benutzt. Das ist jetzt bequem an der Stelle. Das heißt, ich schreibe einfach, das ist die Zeile mal die Spalte, und zwar Spalte, soweit sie relevant ist, und dann habe ich die Ergebnisse. Und damit habe ich das sofort jetzt gelöst. Das heißt, ich muss einfach dieses von I gleich 1 bis N das machen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder das so ein bisschen machen, so Fortran-artig. Das heißt, so im Fortran-Stil wird halt gearbeitet. Das heißt, ich rechne mir mit diesen ganzen Indizes das alles durch. Wenn Sie sowas im Fortran machen, haben Sie dann zwei, drei geschachtelte Schleifen. In Java oder C sieht es ganz genauso aus. Und dann wird halt da immer rumgerechnet an den Indizes. Oder Sie haben eben genügend Hilfsfunktionen sich hier beschafft. Und dann machen Sie das mit diesen kompakten Schreibweisen, Skalarprodukten und ähnlichen. Das ist jetzt Geschmackssache. Sie können nicht genauso gut sagen, das ist mal alles zu aufwendig, diese ganzen Hilfsfunktionen, dieses Skalarprodukt und ähnliches zu beschaffen oder Einschränkung eines Vektors. Ich simuliere einfach das, was ich in 10 mache mit diesen Schleifen und habe dann halt rekursive Funktionen, die in dieses Graph durchzählen. Kann man ganz genauso machen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Da bin ich auch leidenschaftslos, wie man es lieber hat. Auf jeden Fall ist da, so kann man Dreiecksystem ganz einfach lösen. Und wenn ich jetzt halt die Situation habe, also insgesamt ergibt sich ja eine Situation, die sieht so aus. Ich habe ja gesagt, A möchte ich im Schritt 1 zerlegen, L mal U. Das ist Ergebnis von 1, da kommen wir noch dazu. Daraus folgt natürlich, wenn ich habe AX gleich B, entspricht dann L mal U mal X gleich B. Und damit kann ich das so zerlegen, dass ich sage, okay, ich berechne zunächst, löse ich die Gleichungen Ly gleich B, ja, das liefert Y, das ist ein Dreiecksystem, und dann löse ich als nächstes U, halt, UX heißt das jetzt, und dann löse ich UX gleich Y, und das liefert dann mein X. Und ich habe gesagt, so, Dreiecksysteme sind sehr einfach zu lösen. Ja, so sieht ein Dreiecksystem aus. Das heißt, wenn ich mal die Dreieckszerlegung habe, kann ich das sehr schnell abarbeiten. Das heißt, wenn man mal so ein Dreiecksystem hat, dann kann ich das blitzschnell runterrechnen. Und ich habe dann hier eben sofort die Lösung. Ja, das heißt, das hier ist sehr schnell, geht das hier. Das ist eigentlich besonders dann interessant, wenn ich so eine Situation habe, das heißt insbesondere, wenn viele Gleichungen für das gleiche A zu lösen sind. Das heißt, wenn ich so eine Situation habe, dass ich habe, gesucht sind x1 bis xn, sodass gilt ax1 gleich b1 bis zu axn gleich bn. Wenn ich das rechnen soll für viele b1, b2, b3 und so weiter, dann mache ich einmal diese Zerlegung von a in l und u und löse dann all diese Systeme mit diesem l und u und diese lösen alle sehr schnell. Das heißt, ich investiere Zeit in die Dreieckszerlegung und kann dann ganz viele Gleichungssysteme sehr schnell lösen. Und damit habe ich sozusagen eine Applikation zum Beispiel. Und das heißt zum Beispiel auch, für Inversenberechnung a hoch minus 1, ich möchte also diese Inverse, die Inverse, die bekommt man ja, man löse jetzt groß als Matrizen ax gleich Identität, dieses kleine System, und dann gilt, x ist dann gerade a hoch minus 1. Das ist ja klar, das ist dann die Inverse dazu. So, wie kriege ich das hin? Na ganz einfach, ich sage natürlich, dieses hier fasse ich natürlich auf als Vektoren x1 bis xn und dieses hier fasse ich natürlich auf als e1, die Identität, bis en. Ja, das ist immer der Vektor, der an der entsprechenden Zeile einen Eintrag hat. So, und dann ist klar, dann habe ich natürlich genau die gleichen Systeme a x1 gleich e1 bis a xn gleich en. Ja, mit anderen Worten, diese Lösung x kriege ich durch die Lösung dieser n Gleichungssysteme, wo ja immer das ei gegeben ist. Und dadurch habe ich dann sofort eine sehr effiziente und auch numerisch stabile Berechnung der Inversen einer Matrix. Ja, so bricht man das Ganze auf. Das heißt, das Ganze steht und fällt mit der Dreieckszerlegung. Und das ist ein relativ aufwendiges Problem. Das heißt, wir machen jetzt die sogenannte Dreieckszerlegung. Gesucht sind Dreiecksmatrizen, untere, obere, mit L mal U gleich A. Und wie man da hinkommt, will ich jetzt mal kurz skizzieren. Das heißt, ich habe also eine Situation, dass ich sage, ich möchte gerne, so eine Situation, damit ich das hier L habe, wenn ich hier U habe, dann sollte ich beide multiplizieren, mir das A entstehen. Wobei L eine untere Dreiecksmatrix sein soll und U eine obere Dreiecksmatrix. Und wo ich mal gesucht sind, L und U. Um zu sehen, wie der Algorithmus geht, teile ich mir diese beiden und diese drei Matrizen mal so ein, dass ich sie in vier nicht gleichmäßige Teilmatrizen zerlege. Nämlich jeweils eine Zeile, eine Spalte. So, und dann sage ich, das hier ist die Spalte L. Und dann, also, kann man jetzt Folgendes machen. Sie können natürlich sagen, wenn Sie jetzt diese beiden Elemente, die Diagonalelemente angucken, von L und U, dann können Sie sagen, okay, der eine ist 7 und der andere ist 5. Das könnte aber dann auch das ganze Problem so, da die ja multipliziert werden, normieren, dass ich sage, nee, dann mache ich doch aus der 7 eine 1 und aus der 5 mache ich dann 5 Siebtel, dann kann ich das normieren auf die Weise. Das heißt, ich bestehe darauf, dass die hier in der Diagonale eine 1 hat. Ja, das heißt, L hat in der Diagonale immer eine 1 und weil es eine untere Dreiecksmatrix ist, muss das hier eine 0 sein. Und den Rest, der übrig bleibt, nenne ich L'. Ja, das heißt, ich gucke mir die erste Spalte, die erste Zeile an. Und entsprechend mache ich das auch hier, weil das eine obere Dreiecksmatrix hat, die hier eine 0 stehen. Das Teil nenne ich klein u. Und das hier ist das Diagonalelement, das einen echten Wert hat, weil ich ja die 1 drüben normiert habe. So, hier steht ein Element klein a. Hier habe ich irgendeine Spalte c und eine Zeile r. Und das ist der Rest a-u'. So, und wenn ich die multipliziere, möchte ich, dass dieses Produkt a ergibt. Dann kann ich jetzt einfach, war nicht so gut hier, sondern mache ich jetzt einfach die Regel der Matrixmultiplikation. Sie wissen ja, Matrixmultiplikation kann ich elementweise machen, ich kann es aber auch mit Teilmatrizen, also eine Matrix von Matrizen kann ich nach den gleichen Regeln rechnen. Also rechne ich jetzt mal, es gilt Zeile, erste Zeile mal erste Spalte ist das Element A. Das heißt, ich habe 1 mal D, plus 0 mal 0, lieber das Element A. Ja? Denn dieses Element A hier ist einfach die erste Zeile, hier die erste Zeile mal die erste Spalte. So, dann kann ich sagen, die erste Zeile mal die zweite Spalte liefert mir das R.
So, wenn ich das anschaue, das ist 1 mal U. Und als Mathematiker müsste ich es überall transponiert oder so hinschreiben. Ich betrachte die alle als kleine Matrizen. Also hier links oben sind 1-1 Matrizen. Die obere Zeile ist eigentlich eine 1n-1 Matrix. Dieses C ist dann eine n-1 mal 1 Matrix. Das sind 4 Matrizen, die hier stehen. Das ist immer Matrixprodukt und Matrixsumme, was hier steht. Also habe ich 1 mal U plus 0 mal U' ist dann gerade R. Jetzt können Sie weitermachen, jetzt kommt die zweite Zeile mal die erste Spalte. Das heißt, Sie kriegen L mal D plus L' mal 0 gibt dann das C. Und am Schluss bleibt übrig Zeile mal Spalte. Sie kriegen L mal klein U plus L'U' ist dann gerade A'. Ja, ist einfach Matrixmultiplikation. So, wenn Sie das jetzt auflösen, dann kriegen Sie hier an der Stelle, dass D das Element A ist. Und Sie kriegen hier raus dann, dass U gleich R ist. Mit anderen Worten, diese Zeile hier, die erste, diese obere Zeile von U, ist gleich der Zeile von A. Ja, die sind identisch, da ändert sich nichts. Steht hier. Leute, die, kann ich jetzt gleich mal dazu sagen, die dann auf Speicheroptimierung abfahren, die können sagen, dann brauche ich ja U gar nicht, sondern ich nehme dann, was am Schluss übrig bleibt als A, ist ja gerade U, dann brauche ich das U nur für die Mathematik und speichern tue ich es auch am Schluss in A. Hier passiert ein bisschen mehr. Hier kriege ich jetzt raus, dass L, das mich ja interessiert, das ist gleich, ich muss einfach dividieren, 1 durch D mal C. Erinnern Sie sich, wir haben den Operator eingeführt, der einen ganzen Vektor mit einem Skalar multipliziert, der wird genau hier benutzt. Das heißt, alle Elemente in C werden mit 1 durch D multipliziert. Dann habe ich damit dieses L erhalten. So, und am Schluss kriegen Sie halt hier dann noch diese Gleichung raus, dass Sie sagen, L mal U. Das ist das gleiche wie A minus L mal U. So, und das können Sie jetzt noch einsetzen. Das ist das gleiche wie A minus und L war 1 durch D mal C und U ist R. Und das mal R. So, das heißt, wenn Sie das in der Mathematik vielleicht irgendwo gesehen haben, was hier im Endeffekt steht, ist das, was Sie kennen. Sie sagen, L ist gerade das 1 durch D-fache von diesen Spaltenvektoren. Und was Sie hier sehen, dann müssen Sie auch das 1 durch D-fache von diesem Spalten, von jedem Element hier abziehen, subtrahieren. Dann kriegen Sie dieses A' raus. Und das hier ist natürlich nichts anderes, wie rekursiv das Problem jetzt für die um 1 verkleinerte Matrix wieder lösen. Ja, das heißt, Sie kriegen dann die Lösung für die erste Spalte und erste Zeile raus und müssen dann für die übrigen das Ganze wieder rekursiv lösen. Das steht hier. Und jetzt sehen Sie schon, wenn Sie das so machen, dann sagen wir, das habe ich jetzt für die erste Zeile, jetzt geht das Spiel innen weiter. Das heißt, im Allgemeinen wird es so sein, dass wir hier irgendwo innen drin sind. Wir haben also den Zeitpunkt schon eine ganze Menge erledigt. Das heißt, das wird im Allgemeinen der rekursive Teil sein und wir bewegen uns üblicherweise hier schon bei der i-ten Zeile und i-ten Spalte. Also was ich gerade mit der ersten immer gesagt habe, gilt dann jetzt für die i-te. Und dann sehen Sie schon, hier haben Sie eben schon lauter Einsen stehen. Hier steht überall schon ein Null und da haben Sie eben irgendwelche Elemente drinstehen, die Sie vorher ausgerechnet haben. Entsprechend stehen hier d1 bis zu irgendeinem di minus 1. Dann haben Sie hier 0 stehen und hier stehen schon Elemente, die Sie ausgerechnet haben. Und hier haben Sie halt irgendwie rumgetobt auf den Teil. Und so bauen Sie schrittweise jetzt mit diesen kleinen Formeln hier, bauen Sie das Ganze auf. Und wie gesagt, es wird dann rekursiv, wird es dann angewandt, dass Sie jetzt einfach mit der Zeile i plus 1 oder mit Index i plus 1 weitermachen. Das Ganze sehen Sie schon, das sind jetzt wieder mal unsere ganzen Skalarproduktoperationen. Das können Sie jetzt mit den Indizes natürlich durchrechnen und dann programmieren in Opal oder in Java,
will ich es jetzt, also gegen Ende des Semesters sind wir dann weit, dass man das hier gekündigt, das durchfühlt. Ja, aber ich glaube, das sehen Sie inzwischen, wie das jetzt geht. Das heißt, man muss das jetzt einfach durchrechnen und dann hat man diese ganze Reihe zerlegt. Ich möchte lieber mit Ihnen ganz kurz ein paar Probleme noch diskutieren, die hier entstehen. Und eines der ganz unangenehmen Probleme, die es hier gibt, ist diese Stelle. Da müsste eigentlich bei Ihnen schon Alarm ausgelöst worden sein. Warum? Warum finde ich das alarmierend für diejenigen, die noch gucken? Genau. Es kann mir passieren, dass ich durch 0 dividiere. Wenn ich hier durch 0 dividiere, dann ist diese ganze Rechnung hinfällig. Das darf nicht sein. Es ist sogar noch etwas schlimmer, nicht nur die Division durch 0 ist ein Problem, sondern wir haben generell in der Numerik sind Probleme. Das heißt, ich möchte Probleme mit Auslöschung. Nehmen Sie mal an, wir machen hier zum Beispiel, ich möchte haben, ich habe A plus B mal C. Diesen kleinen Term. Der sieht ja nun harmlos aus. Denkt man sich nichts Schlimmes dabei. Aber jetzt machen wir irgendwelche fiktiven Zahlen auf. Ich sage einfach, A soll mal den Wert haben, 12, oder machen wir es normiert, 1,273891,2. Und nehmen wir außerdem an, dass die beiden Stellen hier schon durch Rundungsfehler etwas belastet sind. Mit anderen Worten, statt 1,2 da hinten könnte es eigentlich auch 0,8 heißen. Ja, das könnte durch eine Rundungsfehler bereits drin sein. Das heißt, die beiden stehen eigentlich schon für ein Intervall. Und jetzt nehmen wir an, die Zahl B hat den Wert minus 1,273881. Und auch hier bin ich in den beiden Stellen schon Rundungsfehler behaftet. So, wenn ich die jetzt addiere, was in dem Fall unangenehmerweise Subtraktion bedeutet. Ja, das heißt, ich muss den einen vom anderen subtrahieren. Dann habe ich hier 1 und 1 ist 2, wenn ich richtig rechne. 2 und 9 ist 11, 9 und 0 ist 9, 0, 0, 0, 0, 0,1. 0, Entschuldigung, ich habe gerade Gag dabei. Und von denen sind diese beiden Stellen hier Rundungsfehler behaftet. Das heißt, die könnten auch statt 9,1 in Wirklichkeit 4,4 heißen. Na, da hat der Rundungsfehler schon zugeschlagen. So, das Ganze wird jetzt normiert. Das heißt, in normierter Form steht jetzt hier 0,91000000. Dabei ist grün all das, was Rundungsfehler behaftet ist. Und das Unglück will es jetzt auch noch, dass C, und C hat den Wert 1,0 mal 10 hoch 8. So, und dann steht hier plötzlich an der Stelle irgend sowas rum wie 9,1 mal 10 hoch 8. Und das ist alles der Rundungsfehler.
Mit anderen Worten, Sie haben hier eine richtig große Zahl stehen, die aber ausschließlich aus Rundungsfehlern besteht.
So, das heißt, Ihnen kann es passieren, dass Sie richtig dicke Zahlen stehen haben, die Sie genauso wieder entwürfen können. Und das Problem tritt immer dann auf, wenn Sie gleich große Zahlen subtrahieren. Und das habe ich jetzt ganz bewusst mal so eingebaut, dass die Subtraktion in Wirklichkeit als Addition daherkam, aber eben leider mit einer negativen Zahl. Das bedeutet, dieses Auslöschungsphänomen haben Sie immer. Und das bedeutet insbesondere, wenn Sie so eine Auslöschung haben und Sie kommen an so ein Auslöschungsproblem dann noch mit einer besonders großen Zahl ran, dann wird der Rundungsfehler unglaublich verstärkt. Also wenn Sie eine Zahl haben, die schon 10% Rundungsfehler enthält, und die mit der großen Zahl multiplizieren, dann dominiert der Rundungsfehler den Rest ihrer Rechenwirksamkeit. Mit anderen Worten, Sie reden von gewürfelten Zahlen.
Und da kann man viele Beispiele finden. Wandert eine Zahl ganz groß, ja, jetzt kommen wir wieder auf die andere Folie, wenn Sie hier das 1 durch d machen, wenn d gleich 0 ist, dann ist eh alles kaputt. Aber selbst wenn d eine sehr kleine Zahl ist, heißt es, 1 durch d ist sehr groß. Und das heißt, mein ganzer Vektor c wird mit einer sehr großen Zahl multipliziert und das bedeutet wiederum, alles, was in c an Rundungsfehlern von früher schon da ist, wird dann mit einer großen Zahl multipliziert und damit beschreibt. Mit anderen Worten, d darf eigentlich keine kleine Zahl sein. So was macht man? Ich habe ja noch die Gauss-Elimination, ich muss ja damit irgendwie umgehen. Und die Lösung des Problems heißt dann an der Stelle, zu weit wegkommen. Die Lösung des Problems heißt dann Pivot-Elemente oder Pivot-Suche. Das heißt, man suche. Oh, ja, gerne. Ich habe das genommen, weil mir gesagt wurde, dass dieses Rot und Blau auf dem Ding alles gleich aussieht. Aber das Grün ist dann offensichtlich noch schöner geworden. Sieht eher aus wie weiß, das hat dann auch einen Vorteil. Das heißt, ich mache Pivot-Suche. Ist das sichtbar? Sieht jetzt eh wieder aus wie schwarz wahrscheinlich, ist aber auch wieder grün. Das heißt, man suche in der, jetzt sage ich mal, Restmatrix A. Also hier drin, wir reden jetzt von dem hier, in der ithen Spalte das größte Element. Dann verkauft. Dann vertauscht man die Zeilen. Sie dürfen ja bei einem Gleichungssystem zwei Zeilen vertauschen, das ändert nichts an der Lösung des Gleichungssystems, Sie müssen natürlich auch den Vektor b mittauschen, dann vertauscht man die Zeilen und das heißt natürlich dann, dieses Element d, durch das er dividiert wird, ist immer maximal in der Spalte. Damit ist das Problem zumindest so weit reduziert, dass ich nur noch Schwierigkeiten liegen, wenn die ganze Spalte aus kleinen Zahlen besteht. Ja, dann, aber das ist dann ein Punkt, wo das Lernsystem dann auch schlecht konditioniert ist. Das heißt, das ist der Punkt, wo das Lernsystem auch wirklich nur noch im Allgemeinen, nicht immer, aber meistens dann schlechte Lösungen ist. Dann kann man auch den gleichen Weg versuchen, wenn es mit der Spalte nicht geklappt hat, dann kann ich nur mit der Zeile suchen. Da muss ich zwei Zeilen permutieren, das hat aber dann unangenehme Auswirkungen, da müssen Sie. Wenn Sie zwei Spalten permutieren, dann müssen Sie auch den Lösungsvektor, die beiden xi und xj permutieren. Und dann wird es ein bisschen aufwendig, Sie zu merken, wen habe ich von wem permutiert. Weil dann kriege ich so einen Satz von Lösungen und muss dann genau wissen, okay, die Nummerierung meiner Lösungselemente, x1, x2, x3, stimmt nicht mehr mit den original unbekannten überein, sondern die habe ich permutiert ein paar Mal und das muss ich dann irgendwann rückgängig machen. Also es ist ein Verwaltungsaufwand, der dann steht, kein numerischer Aufwand, sondern Verwaltungsaufwand. Deswegen versucht man eine Pivot-Suche am liebsten in der Spalte nur zu machen. Aber wie gesagt, wenn auch da die Elemente sehr klein sind, wird man in die Zeile gehen müssen. Das ist so im Wesentlichen das, was man dann als Algorithmus hinbekommt. Der wird dann natürlich schon einfach programmiertechnisch etwas aufwendiger, wenn Sie noch Pivot-Suche einbauen. Aber wohlgemerkt, ohne Pivot-Suche werden Sie im Allgemeinen Probleme kriegen, dass Ihr Algorithmus dann schlicht schlecht konditioniert ist. Das heißt, falsche Ergebnisse im Prinzip liefert. Egal wie clever ich mich anstelle, es bleibt ein Problem und dieses Problem heißt Es bleibt das Problem Ergebnis und ich nenne es mal L-Schlange, U-Schlange, ist mit Rundungsfehlern behaftet.
Das auf jeden Fall. Das heißt, ich habe jetzt die Situation, dass das L-Schlange und U-Schlange, das ich kriege, nur noch ungefähr gleich A ist, wenn ich die multipliziere. Ja, ich bin ein Stück von A weg. Und das hat zur Konsequenz natürlich, dass ich jetzt meine Lösung X-Schlange ist auch nur ungefähr dem X der Originallösung, wobei X die Original wäre. Das heißt, was ich hier bekomme, ich kriege hier diese mit den Schlangen, das sind jeweils Ergebnisse des Algorithmus, und das hier ist das mathematische Ergebnis. Ja, das heißt, ich kriege nur Näherungslösungen. Das muss ich einfach wissen. Die Frage, die natürlich jetzt den Numeriker interessiert, woher weiß ich, wie gut oder schlecht mein Ergebnis ist? Liege ich um Größenordnung weg? Liege ich ein kleines Stückchen weg? Wie sieht das eigentlich aus? Was man hier machen kann, vor allem ist, wenn ich dann so ein Problem habe, lässt sich das verbessern. Und verrückterweise funktioniert das sogar. Was man machen kann, man kann versuchen, hoppla, das war nicht das, was ich wollte. Was man jetzt machen kann, ist, man kann jetzt Verbesserungen durch sogenannte Nachiteration. Das sieht so ein bisschen wie Mystik aus, aber es funktioniert. Dahinter steckt jetzt folgende Überlegung. Ein bisschen Mathematik, so um. Also, das heißt, wir wollen, erinnern wir uns, ax gleich b ist zu lösen. Wir wählen eine beliebige Zeilung b sei eine fast beliebige Matrix. Entsprechend, also was ich jetzt nicht nur dazu schreibe, ist, dass diese Matrix natürlich in den Dimensionen zu A passen muss, die gleichen Dimensionen haben muss. Das fast beliebige heißt, sie darf nicht singulär sein, also sie muss nicht singulär sein und ähnliche Dinge. Da gibt es ein paar Einschränkungen, weil sonst das nicht funktioniert. So, damit gilt, völlig trivial, wenn ich sage bx plus a minus b mal x ist dann natürlich das gleiche wie ax und damit ist das gleich b. Einverstanden, weil ich habe bx addiert und dann wieder subtrahiert, das macht nichts aus. So, wenn ich das mache, dann folgt daraus natürlich, dass wenn ich jetzt meine Näherungslösung nehme, mein bx-Schlange nehme und das hier einsetze, wenn ich das mit x-Schlange multipliziere, dann kriege ich ungefähr mein b zurück. Ja, das ist ja gerade der Witz dabei. So, und jetzt kommen die Numeriker und rechnen uns vor, dass wir jetzt Folgendes machen kann. Das ist jetzt das, was die Numeriker macht. Es gilt, wie man in der Numerik zeigt, also mit anderen Worten, hier sind wir an der Stelle, wo ich jetzt sagen muss, okay, ich kann nicht im Rahmen der Informatik noch die ganze Numerik mitmachen, dazu gibt es die Kollegen. Aber das ist eine Situation, habe ich Ihnen schon mal erzählt, die haben Sie erstmal als Informatiker dauernd, wenn Sie mit Chemikern irgendwas über Gensequencing machen, dann müssen Sie Chemiker einfach glauben, dass seine Aussagen über diese Genstrukturen und die Gesetze, nach denen sie suchen, stimmen. Weil sie können nicht mal schnell die Linie hinweilen und sagen, ich vertraue dir nicht, das muss ich erstmal nachprüfen, ob das stimmt, was der mir sagt. Der erklärt ihnen, so funktioniert das, also das sind die Regeln, nach denen das Gene Sequencing funktioniert und da müssen sie diese Regeln anwenden. So ist mit der Numerik auch, an bestimmten Stellen müssen wir einfach den Medien glauben, dass sie gesagt haben, diese Konvergenz tritt ein. Wir müssen es dann nur sozusagen berechnen. Das heißt, ich sage jetzt Folgendes, wenn ich sage, betrachte eine Folge für i gleich 0, 1, 2 und so weiter mit dem Startwert x0 als mein x-Schlange. Also ich fange mit diesem aus dem Gauss-Verfahren erhaltenen Näherungswert an, dann berechne ich die folgende Folge, die so aussieht, bxi plus 1 ist definiert als a minus b mal das ite x Moment, nicht ist gleich plus grün. Ich finde das was falsch, mit plus reisen hier. Also plus das hier und das gleich b ist. Diese Gleichungen betrachte ich und diese Gleichungen, wenn ich das hier mache, dann konvergiert die Folge x0, x1, x2 und so weiter gegen x. Mit anderen Worten, wenn ich ausgehend von meiner schlechten Lösung, also eine Näherungslösung erzielt, von der ich weiß, da sind Rundungsfehler drin. Und dann beginne ich diese Folge auszurechnen. Ich löse also diese Gleichung. Bedenken Sie, das xi ist ja gegeben jetzt. Und ich löse diese Gleichung bezüglich des xi plus 1. Dann kann man zeigen, dass die immer näher an mein Original x rankommen. Und jetzt gilt natürlich die Konvergenz. Ist umso besser, je näher B an A liegt. Ja, dann komme ich besonders gut zurecht. Und daraus sage ich, naja, wenn das so ist, dann sage ich einfach, ich nehme einfach B definiert als mein L Schlange mal U-Schlange und davon wissen wir ja, da eigentlich L, wir versuchten L und U so zu finden, dass L U gleich A ist, wissen wir, dass unsere Näherung, die wir am Schluss erhalten haben, zumindest einigermaßen nah dran liegt. Also im Prinzip ist auch Rundungsfehler, sind die bei A bereits dran. So, und jetzt können Sie ein bisschen rechnen. Wenn Sie da ein bisschen weiter rechnen, damit ergibt sich dann folgende Rechnung. Jetzt wird ein bisschen rumgerechnet. Dieses, nehmen Sie das hier oben, das xi plus 1. Wenn Sie aus dieser Zeile das sich anschauen, dann sehen Sie schnell, xi plus 1 ist das gleiche wie b hoch minus 1 mal b minus a minus b mal xi. So, das ist also diese. Gleich, aber noch eine Klammer. Stimmt das jetzt? Da habe ich eine Klammer zu viel gemacht. So, und das können Sie ein bisschen weiterrechnen. Das ist dann das gleiche wie b hoch minus 1 mal b minus b hoch minus 1 a xi plus b hoch minus 1 b xi. So, und b hoch minus 1b hebt sich natürlich gegenseitig auf. Das heißt, wenn ich das weiterrechne, ist das das gleiche wie das xi ist jetzt hier, das ist die Identität hier. Das heißt, das ist xi plus b hoch minus 1, kann ich wieder ausklammern, mal b minus a mal x hoch i. So, und das ist gleich xi plus, und da ja b gewählt worden ist als L Schlange mal U-Schlange ist ein P hoch minus 1. An der Stelle U-Schlange hoch minus 1 mal L-Schlange hoch minus 1 mal B minus AXI. So, und das ist jetzt einfach folgendes, dass ich sage, das ist das gleiche wie XI plus ein Residuumsvektor RI. Und dieser Residuumsvektor RI, den kriege ich jetzt so, dass ich sage, den löse ich einfach so, dass ich sage, U-Schlange mal RI ist Y und vorher muss ich rechnen, L-Schlange Y ist gleich B minus A mal X hoch I. So, das heißt, was ich hier bekomme, sind wiederum zwei Dreiecksysteme. Mit anderen Worten, jede dieser Rechenschritte löst nur wieder mal so ein Dreiecks-System mit diesen L-Schlange und U-Schlange. Und Dreiecksysteme sind ja, haben wir festgestellt, sehr schnell zu lösen. Und die Erfahrung zeigt, wenn Sie also mit Ihrer Originallösung X-Schlange da rauskommen, Sie haben also das L-Schlange, U-Schlange und daraus ein X-Schlange, das heißt, es sind Werte, von denen Sie wissen, die sind Rundungsfehler behaftet, hoffentlich nicht zu schlimm, also dass es D nicht völlig mal irgendwann fast bei Null war. Und dann können Sie im Allgemeinen sagen, mit spätestens 2 bis 3 solchen Iterationsschritten sind Sie dann fast bis auf die Maschinengenauigkeit an dem Ergebnis dran. Also diese Nachiteration, das heißt, das I, mit dem Sie arbeiten, ist im Schnitt 2 oder 3, dann sind Sie bis auf Maschinengenauigkeit wieder im Bereich des exakten Ergebnisses. Also das ist eine Möglichkeit, um so etwas im Nachhinein dann noch zu verbessern. Und das ist so ein bisschen typisch für die Numerik. Sie müssen einfach damit umgehen, dass Ihre Werte immer fehlerbehaftet sind, dass die Zahlen, die Sie rauskriegen, im Zweifelsfall erstmal nicht stimmen. Und das ist ein Problem, das Sie als Informatiker oft leugnen. Und da bin ich jetzt mal boshaft und sage, das sind Betriebswirte auf jeden Fall schlimmer als Ingenieure. Weil Ingenieure irgendwie schon mitgekriegt haben, also es gibt eine berühmte Ingenieurssicherheit, das heißt, wenn Stahlträger herausnehmen, wie dick der Stahlträger sein muss, nach einer Belastung, dann multipliziert anschließend alles nochmal mit 3, damit es auch wirklich klappt. Ja, dann ist auch, dass er rechnet aus, wie es mathematisch sein müsste, und dann multipliziert er mit 3, dann ist er auf der sicheren Seite. Das ist die boshafte Variante. Also in Wirklichkeit multiplizieren sie nur noch mit 2, weil es ja Material sparen kann. Bei Betriebswirten ist eher so etwas da, dass man kriegt aus dem Rechner, aus dem Excel-Sheet einen Zahlenfriedhof raus und die Zahlen sind da. Es wird nicht hinterfragt, ob da vielleicht so ein Problem steckt, ob die Zahlen wirklich was wert sind. Ja? Das ist die Zahl aus dem Excel-Sheet, die kommt aus dem Excel-Sheet, darüber wird nicht mehr weiter diskutiert. Ja? Es ist ja objektiv und systematisch und mathematisch und Computer und braucht man nicht mehr darüber reden. Also Ingenieure sind da durchaus kritischer, die kennen das Problem schon, dass die Zahlen manchmal auch durch eine Folge von Würfelaktivitäten hätten erzeugt werden können. Mit anderen Worten, Sie müssen wissen, was Sie treiben. Und ich will Ihnen das an einem zweiten Beispiel noch ein bisschen illustrieren, das ich allerdings natürlich aus Zeitgründen nur extrem kurz machen kann. Die sogenannte Interpolation. Was steckt da dahinter? Und da machen wir die Mathematik nur ganz, ganz kursorisch. Interpolation ist folgendes Problem. Das kennt jeder Naturwissenschaftler und Ingenieur. Was Sie haben, ist so eine Menge von Messpunkten. Das haben Sie gemessen. Das heißt, Sie haben an den verschiedenen Stellen x, die können einen gleichen Abstand haben, unterschiedlichen Abstand. Das heißt, Sie haben so eine Reihe von Messpunkten. Und das Problem, das Sie jetzt haben, ist, dass Sie den Wert hier suchen. Mit anderen Worten, was Sie wollen, ist, welcher Wert gilt hier. Das ist unglaublicherweise keiner Ihrer Messpunkte. So, durch bloßes Draufschauen sagt man dann, naja, das ist doch ganz einfach, Leute, das sehe ich doch. Das sieht doch offensichtlich irgendwie so aus. Also muss das immer eine Lösung sein. Ja, so macht man es auf dem Blatt Papier, da kann man nicht ziemlich weit auch daneben liegen.
Frage, kann ich das numerisch machen? So, die Idee, wenn man das jetzt sozusagen numerischer Ansatz, die erste Variante ist die sogenannte Polynominterpolation. Und geht im Wesentlichen eigentlich auf Newton zurück. Also der Name taucht an solchen Stellen sehr, sehr oft auf. Die Idee ist einfach folgendes. Die Schwierigkeit ist ja, ich sage, hier, es gibt eine Funktion f von x, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das Problem ist, die Funktion f ist unbekannt. Das heißt, ich weiß, da gibt es einen physikalischen Zusammenhang, aber entweder habe ich den noch nicht durchschaut oder er ist mir zu kompliziert. Ich kriege jedenfalls keine geschlossene Funktion raus, die dem entspricht. Ich muss aber f von x an beliebigen Stellen x haben und nicht nur an den Messstellen. Da muss man als erstes schon mal sagen, gut, ich mache gewisse Annahmen über die Funktion f. Die Annahmen ist, dass sie hinreichend oft stetig differenzierbar ist, was man dann also so alles an Wohlverhaltensdingen hat, denn wenn Sie an irgendeiner Stelle, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie lassen zu, dass an irgendwelchen Stellen Sie Unstetigkeiten haben oder dass Sie beliebig starke Steigungen haben können, dann können Sie natürlich nicht verhindern, dass zum Beispiel an der Stelle hier diese Funktion in Wirklichkeit hier nach oben rast und hier von unten wieder zurückkommt. Ja. Wenn Sie sowas zulassen, dann können Sie natürlich über diese Stelle, die Sie da suchen, wie Rode, gar keine Aussagen mehr machen. Wenn Sie sagen, diese Punkte, die ich habe, da kann es schon sein, dass in den Stellen, die ich nicht gemessen habe, die Funktion beliebig erratisch abhaut. Wenn Sie sowas zulassen, dann können Sie keinerlei Aussagen machen. Ja, wenn Sie sagen, zwischen meinen Messstellen kann erratisches Verhalten sein, ja, dann war es das halt. Also, das heißt, da haben wir keine Chance an der Stelle. So, das heißt, Sie müssen schon sagen, die Funktion verhält sich anständig. Ja, da gibt es keine solchen erratischen Ausreißer. Also wir hatten mal ein Problem, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, da kam ein Ingenieur mal zu uns, der sagt, wir hatten irgendwelche so Walzen, in denen Sie ein Schmiermittel dazwischen haben, und da wollten Sie eine Berechnung machen, und Sie hatten aus physikalischen Überlegungen die Vermutung, dass kurz bevor die beiden Walzen zusammenkommen, diese Schmierflüssigkeit so eine Art Welle macht, so ein Kugel macht, also im Submillimeterbereich. Und da wollten Sie genau wissen, wie die sich verhält. Das Problem war, dass Sie messtechnisch nur bis kurz vor diese Stelle kamen. Und dann meinten Sie, wir sollen jetzt ausrechnen mit Numerik, wo dieser Kugel ist. Dann haben Sie gesagt, tut uns leid, also wenn du so einen Satz Punkte hast, dann können wir uns die Numerik einfach das Ding glatt fortsetzen. Das heißt, wenn hinter dem letzten Punkt die spannende Physik angeht, sorry, ja, also, weil es war nur eine Vermutung, von denen die sie numerisch verifizieren wollten, und sonst geht halt nicht. Also einen Messpunkt brauchst du schon in der Gegend, sonst können wir nichts aussagen. So, also wenn ich sage, ich brauche Funktionen, die sich anständig verhalten, dann sagt man, gut, Funktionen, die ich dann einmal nicht gut kenne, sind Polynome. Ja, Polynom von Grad n, sagt man halt, also Polynom p von Grad n wäre dann eben so, dass ich sage, kann man die Farbe sehen? Das wäre dann a0 plus a1x plus a2x² plus Punkt, Punkt, Punkt plus anx hoch n. Mit unbekannten Koeffizienten ai. Ja, die bräuchte ich. So. Wenn ich sage, gut, dann nehme ich einfach an, meine Funktion f da oben, die ich nicht kenne, sei ein Polynom. Dann berechne ich das Polynom und dann nehme ich halt die Stelle x hier statt f von x, p von x. Also mein Polynom an der Stelle x und sage, das wird dann schon ungefähr passen. Das ist der Ausweg, den man hat an der Stelle. So, das Schöne ist, wenn Sie nun n plus 1 Schnittstellen haben, dann wird damit ein Polynom von Grad n eindeutig bestimmt. Das heißt, es gibt auch keine zwei verschiedene Polynome, es kann nur eines geben. Frage, wie
kriege ich diese AI? Nun war es so, dass in den Zeiten von Newton, das ja noch alles von Hand gerechnet wurde, das heißt, sie hatten ein großes Interesse daran, möglichst wenig zu rechnen. Und was dabei dann rauskam, war, dass im Wesentlichen Newton, und das schreibe ich mir auch, weil sowas kann ich dann auch nicht auswendig, er hat Folgendes gesagt, es gibt eine Rekurrenzbeziehung, die einfach so aussieht, wenn ich anfange mit A, I, I gleich Y, I und dann die Rekursion habe, A, I, J ist gleich A, I plus 1, J plus A, I, J minus 1 durch X, J minus X, I bei dieser Rekurrenzbeziehung, dann kann ich sagen, dass diese Koeffizienten, dann ist dann diese A, I, J, die heißen Newtons oder Newtonsche dividierte Differenzen. So, und das sind die Koeffizienten von Polynomen. Sie können sich das folgendermaßen vorstellen, deswegen habe ich das andere Bild dagelassen. Wenn Sie einfach sagen, okay, ich betrachte sowas im Bereich I bis J, dann sage ich, das ist ein Polynom. Ich packe also dieses Polynom von I bis J nur rein, statt das ganze Polynom von P0 bis N, mache ich das größte Polynom von I bis J, das alle Schnittstellen dazwischen erfasst und entsprechend nur den Grad J minus I plus 1 zurück hat. So, und diese Polynome kann ich dann sagen, wenn ich zwei von denen zusammenpacke, also ich nehme das von I bis J und von I minus, von I plus 1 bis J plus 1, mache daraus das nächstgrößere, nämlich von I bis J plus 1, komme ich auf die Rekurrenzbeziehung. Das heißt, diese A, I, J sind die Koeffizienten dieser Polynome. Ja, dann kommen wir das spielen, dadurch kommt die Rekurrenzbeziehung zustande. Ich baue also immer, ich fange an mit den Polynomen, die nur von das P0 bis P0 oder das nächste Polynom P1 bis P1 ist alles nur geraden. Als nächstes kriege ich, also waagrecht zu Konstanten, als nächstes kriege ich die geraden durch zwei Punkte und als drittes kriege ich dann schon drei Punkte und so weiter geht es dann hoch, also quadratisch, kubisch. Und dann komme ich auf diese Rekurrenzbeziehung. Das ist, wie gesagt, die Mathematik, da ist wichtig, dass diese Rekurrenzbeziehung funktioniert. Das ist numerik. Was mich jetzt als Normal interessiert, wenn ich mir das anschaue, sieht es ja folgendermaßen aus. Ich klicke hier das Element A00 und das ist gerade mein Y0 an der Stelle. Also wenn ich, das heißt die Schnittstelle an der Stelle X0. Dann kriege ich hier A01, dann kriege ich hier A11, A02, A12, A03, A13, dann habe ich hier A11, A22, A23 und so weiter. Wenn ich mir die so aufmale, diese Felder, und mir dann diese ganzen Beziehungen anschaue, stelle ich fest, das hier ist Y0, das ist Y1, das Feld ist Y2, hier habe ich dann noch A33. Und wenn Sie die Rekursion anschauen, dann sieht die so aus, ich brauche diese beiden Felder, um das zu berechnen. Und ich brauche die beiden, um das zu berechnen. Das ist genau diese Rekursionsbeziehung. Und dann sehen Sie schon, das Ganze kann ich als Matrix auffassen. Ganz am Anfang sind die hier ja schon gegeben, das sind ja meine Y und I. Das heißt, Diagonalelemente, das sind die Werte an den Stützstellen. Ja, meine Messwerte. Ja, also Y0 ist der Wert an der Stelle X0. Y1 ist der Messwert an der Stelle X1. Und jetzt sehen Sie schon, nach dem Muster kann ich die ganze Matrix ausfüllen. Das heißt, ich kann jetzt entweder sozusagen die Diagonale von unten nach oben rechnen. Das heißt, ich kann als nächstes A01, A12, A23 rechnen, die nächste Diagonale, und mich so nach oben hangeln. Oder ich kann das Ganze spaltenweise rechnen, wenn ich erst von links anfange, diese Spalte rechne, dann die dritte Spalte, die vierte Spalte, wobei ich jede Spalte von unten nach oben rechnen muss. Ich kann es aber auch zeilenweise machen. Völlig egal, ich kann mich auf drei Weisen durchrechnen. Sie können das als Matrix machen oder Sie können auch nur das so machen, dass Sie um Speicher zu sparen, jeweils nur einen Vektor haben. Und das Ergebnis ist dann, dass man sagen kann, dass diese Spalte hier, diese hier, die hier stehen, die sind dann die Koeffizienten meines Originalpolynoms. Das heißt, diese Zeile liefert mir dann dieses Polynom. Mit anderen Worten, mit diesem Rechentrick von Newton berechne ich diese oberste Zeile und damit habe ich mein Polynom gefunden. So, und jetzt habe ich dieses Polynom und mit diesem Polynom kann ich jetzt dann anfangen, zum Beispiel p von x an einer Stelle zu benutzen, die ich an der Stelle eben nicht kenne. Schauen wir uns das mal ein kleines Beispiel an. Also das heißt, wir nehmen hier Newton und ich nehme mal was ganz einfaches, ein kubisches Polynom. Das heißt, ich habe hier ein Beispiel, ich habe hier Messwerte genommen. Sie sehen hier, was ich hier gemacht habe, die Messwerte sind sozusagen fiktiv an der Stelle. Das heißt, ich habe einfach die Formen hier oben genommen, das heißt, wir wissen in dem Beispiel, wie f aussieht und können dann gucken, wie das Ergebnis dann aussieht. Hier sieht man, glaube ich, relativ klar, wie diese Funktion aussehen müsste. Und jetzt hoffe ich nur, dass es klappt. Wir haben dann Probleme neulich damit. Mal schauen, ob das kann. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, das ist das, was durch Newton ausrechnet. Was ich jetzt gemacht habe, war numerisch einfach, ich habe die ganzen Punkte dazwischen ausgerechnet und habe die jetzt alle dann einen kleinen Knödel gemacht und dann sehen Sie hier, wie diese Px da wunderbar reinpasst. Also mit anderen Worten, was ich gemacht habe, ist praktisch jetzt in Pixelentfernung mir diese X hier genommen, immer sozusagen zwei Pixel weiter und habe die alle dann da angetragen. Dann sehen Sie, das funktioniert ziemlich gut eigentlich an der Stelle. So, das kann man jetzt in diversen anderen Bereichen auch machen. Zum Beispiel nehmen wir noch eine Gauss-Glocke. Da sagt man, okay, sehe ich auch, wie das aussehen sollte. Wir schauen uns das an. Ich habe mir dann die Schnittstelle ein bisschen weiter auseinander gemacht. Sie sehen diese schwarz, also diese Vierecke in Magenta, also in diesem Pink, das sind meine Schnittstellen und schwarz sind dann einfach so Werte, wie die hier nun rot sind auf dem anderen, also Zwischenwerte. Das sieht alles relativ gut aus. Was mich im Hauch irritiert, wenn Sie hinschauen, an den beiden äußeren Rändern. Sehen Sie das bei der Gauss-Kurve? Das sieht eigentlich nicht so aus, wie die Gauss-Kurve erwarten würde. Ja, dass der plötzlich nach unten geht, die Gauss-Kurve sollte eigentlich nach außen weiter ziehen. Das scheint, da deutet sich ein Problem an. Gucken wir uns den Sinus noch an, wie es da aussieht, das sieht ganz ordentlich aus. Tangens weiß ich gar nicht, was passieren wird. Nochmal, machen wir einen anderen Tangens hier. Man hat schon ein Gefühl, wie es ausschauen sollte. Ja, jetzt gehen wir auf den Tangens hier. Auch da sagt man ungefähr, wie es aussieht, aber der hat so ein bisschen komisches Verhalten schon. Dieses Schwingen in der Mitte ist merkwürdig. Ja? Schauen wir uns den Logarithmus an, sieht ganz anstrengend aus, aber auch hier wieder ganz rechts oben sehen Sie, da kriegt er so einen leichten Buckel. Wenn Sie da Zahlen abgleichen, kriegen Sie komische Ergebnisse. Was passiert bei dem hier? Oh, ja, das ist ziemlich chaotisch, aber funktioniert auch noch halbwegs. Jetzt gehen wir mal auf folgende Funktion, die ist von Herrn Runge, einem bekannten Numeriker, gebracht. Man sieht, glaube ich, den ziemlich gut an, dass man hier so eine Art Gauss-Kurve kriegen sollte. Eine etwas spitz hochgezogene Ausbildung, das sehen wir alle. Das kommt hier an und dann ist eine relativ spitze Gauss an der Stelle. Dann kriegen wir die Kurve aus. Das sind die x, die sie hat, die Werte px, die sie kriegen tatsächlich. Das sieht nicht nach unseren Erwartungen aus. Das heißt, wenn Sie da irgendwo an der Stelle hier abgreifen, dann kriegen Sie einen negativen Wert. Der ist tief in den negativen Zahlen. Ist offensichtlich das, was gemeint war, wenn Sie sich die Funktion anschauen. Das ist die Funktion, die es tatsächlich sein sollte. Das ist 1 durch x² plus 1. Die sieht einfach nicht so aus. Und da sehen Sie schon, das ist numerisch unglaublich empfindlich, das ist. Ja, das heißt, das ist ein Punkt, da sehen Sie, wie die Numerik zuschlägt. Ja, da beginnen sich Fehler zu akkumulieren, die dann dazu führen, dass es sogar ins Negative geht. Also das ist nicht nach dem, im Sinne des Erfinders, ist nicht nach unserem Geschmack. Wenn Sie das Ganze statt mit x² mit 1 durch 25 x² machen, dann sehen Sie, die Kurve sehen Sie an der Stelle, das ist relativ flach, das Teil. Aber geht in der Mitte sehr spitz hoch. Sehen Sie, auf der x-Achse selbst ist ganz oben noch eine Schnittstelle, die er mitnehmen muss. Und wenn wir jetzt gucken, wie die Funktion aussieht, kriegen wir das hier. Also die hat fast nichts mehr mit dem erwarteten Kundenverlauf zu tun. Also das ist ein sehr ernstes Problem. Es gibt eine Idee, also das sieht nicht so gut aus, gehen wir mal auf diese Runge-Funktion, die sieht dann so aus. Jetzt hätte ich gerne was machen. Jetzt geht dann wieder mal meine Tastatur, ich wieder nicht weiß, wie ich die kriegen kann. Wo ist die hier? Das da? Okay, dann versuche ich es mal hinzukriegen. Nein, ich wollte das mal rechts und hin. So, mal schauen, ob ich es hinkriege. Also, wo ist die Löschtaste hier? Die ist nicht, wenn sie so machen. Ja, und jetzt machen wir mal 19 Schnittstellen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich habe die Zahl der Schnittstellen erhöht. Das heißt, ich habe mehr Messpunkte. Und sagen wir, okay, bei mehr Messpunkten muss das Ergebnis ja besser werden. Ich habe jetzt mehr Schnittstellen, also soll das Ergebnis besser werden. Geht nach wie vor drunter und drüber das Ding. Bei denen hier mit mehr Messstellen springt völlig erratisch rum. Mit anderen Worten, eine Erhöhung der Zahl der Messstellen verschlechtert mein Ergebnis. Grund ist auch ganz klar. Ich bin von einem Polynom von Grad 11 auf ein Polynom von Grad 19 hochgegangen. Das heißt, jetzt werden die Fehler mit x hoch 19 multipliziert, statt nur mit x hoch 11. Das heißt, der Fehlereinfluss wird verschlimmert. Also das ist sehr unerfreulich, macht so richtig keinen Spaß. Jetzt versucht man da gewisse Tricks zu machen. Ein Trick ist zum Beispiel der, dass man auch so eine Chebyshev-Polynomie umsteigt. Was man jetzt macht, bei Chebyshev, wenn Sie genau hinschauen, ist der Trick, dass man die Schnittstellen nicht im gleichen Abstand hat, sondern nach außen zu die Schnittstellen dichter macht und nach innen ausdünnt. Und wenn man das macht, sieht es etwas besser aus. Das heißt, das Problem ist, sozusagen, je weiter ich an die Ränder komme, umso schlimmer wird es. Ist auch dann erklärbar, weil ja bei diesen Polynomen, Sie sagen, das ist im Endeffekt, sind die Polynome sozusagen eine Überlagerung vieler Teilpolynome und in der Mitte tragen halt alle gleich bei. Und am Rande tragen die äußeren, also wenn ich am linken Rand bin, tragen die Polynome von rechts mit einer großen Entfernung bei, sodass die numerischen Rundungsfehler stark akkumuliert werden. Also mit diesem Trick kriegt man es etwas besser hin, aber auch nicht ideal. Ja, das ist immer noch in die Kurve, die ich wollte, aber sie oszilliert nicht ganz so dramatisch. Normale Gaußzeugung und so sieht dann schon sehr anständig wieder aus. Ja, also wenn Sie das ordentlich machen, aber wie gesagt, was eben diese Runge-Funktionen zeigen, dass das schon ziemlich schlimm werden kann. Der Logarithmus sieht richtig übel aus jetzt. Ja, Sie kennen den Logarithmus, wie er eigentlich ausschauen sollte. Wenn Sie jetzt Zahlen abgreifen, also immer wenn Sie in so einem Tal von so einer Welle sind, kriegen Sie halt erratische Zahlen an der Stelle. Das ist sehr, sehr weit vom Original weg. Also was Sie hier sehen, einfach Eisen durchgespielt, und was ich gemacht habe, ist nichts anderes wie diese Newton-Formen, die ich Ihnen gezeigt habe, implementiert und dann eben das gemacht, dass ich einfach diese P von X hier antrage. So, das ist also sehr unangenehm. Was ist ein Lösungsansatz? Ein Lösungsansatz aus dem Problem heraus ist so eine Spline-Interpolation. Und meistens kubische Splines. Sie können es auch mit quadratischen machen oder mit höherer Ordnung. Aber kubische Splines haben sich bewährt. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist folgendes. Ich habe hier die Situation, dass ich irgendwelche Messpunkte habe. So. Und ich möchte wieder mit Polynomen arbeiten. Was anderes habe ich ja kaum. Das heißt, es gibt auch noch Leute, die mit Sinus und Cosinus probieren. Aber bleiben wir bei Polynomen. Wir haben festgestellt, das Problem bei dieser Newton-Interpolation ist, das haben Sie gesehen, als Sie die Zahl der Schnittstellen erhöht haben, wurde das Problem schlimmer. Ja, weil der Grad der Polynome gewachsen ist. Das heißt, je höher der Grad der Polynome, das kann man auch ausrechnen, wenn Sie sich den Fehlerterm ausrechnen, dann stellen Sie fest, dass dort der Grad des Polynoms leider stark mit eingeht. Mit anderen Worten, je höher der Grad, umso schlechter verhält sich das Polynom. Also sagt man, ich gehe runter auf Polynome mit sehr kleinen Grad. Nun gut, lineare Polynome, quadratische Polynome, die können, die sind zu schwach, aber kubische Polynome können bereits Wendepunkte darstellen in der Kurve. Deswegen ist das so das Kleinste, was noch brauchbar ist. Das heißt, die Idee ist, man verwende, ich sage, man hat nicht ein Polynom hohen Grades, also Grad n, wenn die Zahl der Schnittstellen n ist, sondern viele Polynome kleinen Grades. Und zwar im Wesentlichen kubisch. Dann macht man jetzt Folgendes. Man sagt, okay, ich nehme hier ein Polynom, ein kubisches Polynom, das die beiden Punkte verbindet. Dann nehme ich das nächste Polynom hier. Das heißt, das ist mein Polynom S2. Das ist mein Polynom S1. Dann geht es hier weiter, Polynom S3. Dann Polynom S4 und so weiter. So, das heißt, ich habe viele Polynome. Und dann sagt man, das kann ja nicht beliebig erratisch sein, sondern ich habe Bedingungen. Sind zum Beispiel, ich habe hier meine Schnittstellen x0, x1, x2 und so weiter, das sind meine Schnittstellen. Ich sage einfach, dass si an der Schnittstelle xi muss den Wert yi haben. Und si an der Stelle xi minus 1 muss den Wert yi minus 1 haben. Mit anderen Worten, die gehen natürlich von Messwert zu Messwert. Dann verlangen wir, dass si die Ableitung an der Stelle xi das gleiche ist wie die Ableitung von si plus 1 an der Stelle xi. Mit anderen Worten, an den Stellen hier stimmen die beiden Polynome nicht nur im Wert überein, sondern auch in der ersten Ableitung. Mit anderen Worten, das ist ein glatter Übergang. Die haben die gleiche Steigung. Und man fordert auch noch, dass die zweite Ableitung übereinstimmt. Ja, das heißt, in der ersten und zweiten Ableitung müssen sie übereinstimmen. Und das heißt, ich habe nun Polynome und die Si von x ist ein Polynom der Form ai plus bix plus ci plus cix² plus dix hoch 3. Ja, das sind ja meine Polynome. Das heißt, ich habe 4n Unbekannte. Wenn Sie das ausrechnen, dann kriegen Sie hier 4n minus 2 Gleichungen für 4n Unbekannte. Da fehlen Ihnen noch 2 Gleichungen. Und diese 2 Gleichungen, da fehlen, das ist genau bei einem Randpunkten, habe ich eben keine Zusammenstoßenheit. Da habe ich nicht, kann ich sagen, erste Ableitung mit links muss übereinstimmen, da ist links nichts mehr. Und entsprechend rechts. Da kann man entweder sagen, wird oft gemacht, die zweite Ableitung muss dann 0 sein. Das heißt, es darf nicht gerade in einen Wendepunkt enden. Oder die Alternative ist, wenn man aus irgendwelchen Gründen weiß, zum Beispiel, dass man es mit einem so einer sinusartigen Schwingung oder so, mit einer periodischen Funktion zu tun hat, dann kann man auch sagen, dass die Ableitung am linken und die Ableitung am rechten Rand gleich sein müssen. Ja, das heißt, so wie es anfängt, hört es auch auf von der Steigung her. Ja, dann, wenn man das dann mehrfach periodisch fortsetzt, dann würde es mit der Fortsetzung zusammenpassen. Auf die Weise kommt man dann auf 4n Gleichungen für 4n Unbekannte, die rechnet man aus, dann hat man die kubischen Polynome und dann kann man das Spielchen treiben. Und ich will Ihnen das jetzt nur hier kurz zeigen. Jetzt können wir also auf die sogenannte Spline-Interpolation umsteigen. Dann versuchen wir einfach jetzt mal, das eine Spline-Interpolation zu machen. Halt, gut, eigentlich das heißt. Das heißt, die Spline-Interpolation sieht dann so aus bei den normalen Veranstaltungen. Ziehen wir so mal relativ günstig hin, mit oder ohne Chebyshev, ist auch egal. Schauen wir uns mal diese beiden Runge-Funktionen an, deutlich besser geworden. Ja, das heißt, der schlägt jetzt nicht so, das war die, wo der Newton so völlig zum Oszillieren anfing. Da sehen die richtig anständig aus. Auch bei dem hier, er gibt so kleine Kugelchen, die Sie sehen an den Übergängen. Aber ansonsten sieht die sehr gut aus. Und das ist es, was ich jetzt beim Logarithmus zeigen kann. Auch da geht es um deinen Kugel rein.
Das heißt, das, wo die Spline-Interpolation wieder sensibel ist, ist, wenn die Steigung von steil nach flach oder von flach nach steil wieder geht. An der Stelle geht es um ein Schwinger rein. Ja? Das heißt, auch da müssen Sie wieder wissen, was Sie tun. Es ist nicht einfach so, dass Sie sagen, okay, mit Spline-Funktion kriege ich das alles auf die Reihe. Auch da gibt es eben leider so die eine oder andere Schwierigkeit. Immer dann sehen Sie auch hier wieder Tangens, wenn es von steil nach flach oder von flach nach steil geht, zeigt die Spline-Interpolation leichte Schwäche. Apropos habe ich vergessen zu sagen, warum heißt die eigentlich Spline-Interpolation? Spline-Interpolation heißt die deswegen, also Spline ist das englische Wort für Schiffsplanke.
Und die haben früher, als die Leute noch Holzschiffe bauten, war ja das Problem, wenn Sie Holzschiffe sehen, die Wände von Holzschiffen sind rund.
Bretter sind normalerweise nicht rund, zumindest nicht freiwillig. Ja, also wie wird man eigentlich ein Schiff mit runden Brettern hin? Was sie gemacht haben, war folgendes, sie haben sich die Form der Planke überlegt, haben dann im Strand Flöcke geschlagen, haben das Holz, die Holzplanke, das war ja ein langes, gerades Brett, hat nass gemacht und dann, wenn es nass ist, ließ sich da zwischen diese Planken hineinquetschen. Und dann ließen sie es trocknen und wenn man dann die Flöcke rausgenommen hat, behielt das die Form bei. Ja? So, und wenn Sie das sich überlegen, was da physikalisch passiert, wenn diese, ich sag mal, also mit den Flöcken so eine Richtung, eine Ausrichtung vorgehen und physikalisch nimmt das Holz die Form ein, bei der die Spannungsenergie im Holz minimiert wird. Das ist ein physikalisches Prinzip, also das macht nicht zwischen zwei Flöcken plötzlich so eine Holzplanke, sondern es folgt dem minimalen Energieprofil. Und das minimale Energieprofil hat unter anderem die Eigenschaft, dass die ersten und zweiten Ableitungen an den Flöcken übereinstimmen. Ja, deswegen ist das nichts anderes wie die Umsetzung dieses physikalischen Prinzips, es wird die Energie minimiert, die in den Teil steckt. Das ist eine relativ natürliche Geschichte. So, und deswegen ist auch, wenn Sie extrem, also deshalb, wenn wir in der Numerik diesen Extremstellen, da zeigt es halt leichte Verwackungen. Ich weiß nicht, ob parametrisierte Splines auch zeigen. Parametrisierte Splines können es plötzlich besser. Also sehen, der Unterschied war von Spline, da saß, hatte das Ding buckelt, zu parametrisierten Splines, wo der Pimmel wächst. Was sind parametrisierte Splines? Parametrisierte Splines machen Sie, nee, das war die falsche Richtung, da wollte ich hin. Bei parametrischen Splines sagen Sie nicht Pärchen XY, also wobei Y eine Funktion von X ist, wird ersetzt durch XT und YT, das heißt zwei Funktionen von T. Sie können sich T vorstellen als die Zeit und dann beschreibt das wie, also XT und YT zeigen einfach wie ein Teilchen in der Zeit über diese Kurve wandert. Und wenn Sie das machen, dann kriegen Sie das etwas gedämmt. Und jetzt haben Sie den Vorteil, wenn Sie so parametrische Splines haben, können Sie auch Dinge machen, die mit normaler Interpolation nicht gehen, zum Beispiel so eine zweidimensionale Figur wie eine Schnecke. Es geht nicht, weil eine Funktion kann an jeder Stelle x nur ein der y haben. Die Schnecke hält jetzt aber an einer Stelle viele y's. Was Sie jetzt machen, Sie beschreiben diese Schnecke hier als einen Weg, und das, was hier eingesetzt ist, die Pfeile sind der Weg, die Reihenfolge dieser Punkte, sonst sieht man das ja gar nicht. Das heißt, Sie haben hier einen Weg, und Sie beschreiben jetzt praktisch die Kurve als eine Funktion der Zeit, wie x, t und y, t, denn der Punkt über die Zeit auf den Achsen wandert, und dann kriegen Sie zum Beispiel so eine, mit dieser parametrischen Spline diese Form hier. Jetzt weiß ich, ob ich diese Splines überhaupt implementiert habe. Ja, also sieht man so, machen wir es auch noch vielleicht mal abbrechend. Dann sieht man es etwas mehr, nicht so mit Punkten, sondern ein bisschen so. Das heißt, jetzt hat man immer so winzige kleine Geraden. Das heißt, ein B-Spline hat den Nachteil, sie geht nicht durch die Punkte durch, aber approximiert das Ganze sehr schön. Während die Spline-Funktion, die geht wirklich durch alle Messpunkte, sieht dann aber nicht mehr so schön aus. Bis je haben wir nicht implementiert, kann ich Ihnen nicht zeigen. So, das können Sie auch mit Quadraten machen. Legen Sie solche Kurvenverläufe, also wenn Sie dann ganz viele Dinge machen. Weißt du, was passiert denn bei Schwingen? Geht auch irgendwie, die Quadronik war mal besonders schlimm, glaube ich.
Aber die funktionieren ganz gut, wenn wir da fließt rein sind, dann wird es immer besser, wenn sie an der Stelle sehen. Ist okay. So, das heißt, mit dieser Numerik, das ist einfach so eine Grafik, an der viel benutzt wird, was ich Ihnen sozusagen in diesem kurzen Abriss vor allem nahelegen wollte. Ich wollte Ihnen nicht die Algorithmen, das kann man jetzt alles programmieren und dann können Sie die ganze Interpolation, aber Sie haben auch gesehen, dass der Markt ist, das ist kein großes Geheimnis, ja, das sind einfach Verteilungssysteme, die Sie lösen müssen. Ein bisschen Fummelkram, aber mehr ist das dann auch nicht. Schwierig ist die Frage der numerischen Analyse, wie sensibel ist es gegen Gründungsfehler. Das ist wirklich schwer in Mathematik. Die Algorithmen dann implementieren, wenn man die Mathematik mal weiß, hält sich in Grenzen. Was Sie immer bei der Numerik beachten müssen, ist, diese Rundungsfehler können massiv sich vergrößern. Und deswegen habe ich Ihnen diese Bilder gezeigt. Das heißt, mein, auf dem Prinzip, man sollte diese ganzen Graphen sehen, die da so schwingen, dann sehen Sie, okay, das ist ziemlich offensichtlich keine verlässlichen Daten, die ich da kriege. Wenn Sie aber einfach sich 5 Zahlen geben lassen, sehen Sie denen ja nicht an, ob das auf irgendeiner dieser Schwingungen lag oder ob es im Originalbereich lag. Das heißt, einfach sich Zahlen ausrechnen lassen und sagen, wird schon passen, ist eben nicht machbar. Sie müssen genau wissen, was Sie tun, Sie brauchen diese Analysen. Das ist eigentlich die Mehrbotschaft an der Stelle. So, das war, wie gesagt, noch so ein bisschen ein Abriss von ein paar numerischen Problemen, ohne dass wir die Algorithmen wirklich gemacht haben. Letzte Bemerkung für, nicht nur für heute. Sie wissen, die Klausur kommt bald. Wir wollen, dass im Wesentlichen dort Dinge vorkommen, die Sie auch üben können. Oder konnten vorher. Das heißt, Wissensfragen werden natürlich auch dann genommen, wenn sie nur aus der Vorlesung kommen. Aber bei den Übungs-, also bei den Rechenaufgaben und Programmieraufgaben in der Klausur, da wollen wir schon darauf achten, dass Sie intensiv auf Dinge stoßen in der Klausur, die Sie eh so ähnlich irgendwie schon mal in einer Übung gesehen haben. Also, Betonung auf ähnlich. Ja, sagen Sie nicht, aber die Frage war nicht kein Übungsblatt da. Also, es ist ja nicht die gleiche Frage normal gestellt. Habe ich auch schon, als der Student sich beschwert hat. Und er hat gesagt, ich kann in Übung gar nicht vor, diese Frage. Und in der Vorlesung auch gesagt, ja klar, machen wir auch so neue Probleme. Aber Probleme, die mit irgendwas zu tun haben, was man schon mal geübt hat. Also, ein paar Hinweise zu dieser Klausur dann. Wir haben gesagt, Koko-Klausur, ist das im Wesentlichen? Haben wir die Beschränkung gemacht? Nee. Okay, also, Koko-Klausur, wie es das heißt, ist ein Papier in den Unterlagen mitbringen. Keine Elektronik. Also das klappt nicht. Ja? Die bleiben weg, auch GDAs, Handys und Ähnliches sind auch nicht drauf. Wird Ihnen alles noch gesagt. Ich habe Ihnen schon auch die Hinweise gegeben, dass Sie also fragen können, dass Sie verstanden haben. Zwei Arten von Antworten. Die eine liest die Aufgabe genauer, steht alles drin. Und die andere ist, ups, da war es so genau, dann wird es allen mitgeteilt. Also wenn Sie was nicht verstehen, fragen Sie. Mein weiterer Hinweis für die Klausur, zeigt Ihnen natürlich alles für die Klausur normal. Trotzdem macht es keine Aufregung. Lesen Sie jede Aufgabe bis zum Ende durch, bevor Sie anfangen, sie zu lösen. Nicht nach 3 Zeilen, oh, da weiß ich, wie es geht. Oft kommen noch Hinweise, was Sie machen oder nicht machen sollen. Ja? Oft hier drin, den und den Teil dürfen Sie als gegeben voraussetzen, Sie brauchen nur das zu programmieren. Und dann habe ich mir meine Helden, das liebe ich dann immer, ja? 4 Seiten programmiert und dann erst entdeckt, dass diese 4, dass von 3,5 davon gar nicht gefragt waren. Und dann wundert sich, wieso habe ich mir einen Punkt draufgelegt? Naja, du hast nur, ich habe 4 Seiten geschrieben, naja, davon waren 3,5 Seiten überflüssig und die 4. waren 2 Fehler drin. Ja? Also, dann nehmen Sie das. Damit Sie sich gut vorbereiten können, es ist Sauwetter draußen und wir können nicht so üben, lassen wir die Polis am Freitag ausfallen in der Früh. Bringt ja nichts mehr, Sie werden auf den Verzicht bis am Freitag früh. Sie tun mir ja wahnsinnig leid. Und damit bleibt mir jetzt nur übrig, mich von Ihnen endgültig für dieses Semester zu verabschieden. Im nächsten Semester wird die Veranstaltung mit Marc Alexa weitergehen. Wir sehen uns vielleicht im Hauptschul wieder. Ich wünsche Ihnen viel Glück in der Klausur, viel Erfolg in meinem Studium. Tschüss.